Deutschlandfunk Kultur heute.
Mir gefällt ein Mann enorm, trägt er eine Uniform. Das gibt sie unumwunden zu. Und um sich einen solchen zu krallen, schlägt sie vor keiner Intrige zurück. Die Großherzogin von Gerolstein in der gleichnamigen Operette von Jacques Offenbach. Gestern hatte sie in Köln Premiere. Und ob die Geburtsstadt ihrem großen Operettensohn etwas schuldig geblieben ist, erfahren Sie gleich. Am Mikrofon ist Mascha Drost. Herzlich willkommen. Yes, we can. Das ist der offizielle Kölner Slogan zum Offenbach-Jubiläum, der gelesen ein bisschen mehr Sinn macht, weil man das can dann unschwer als das berühmte, als den berühmten Cancan erkennt. Also ein Wortspiel mit politischem Bezug und Sinn für Absurde. Ja, nicht unbedingt eine gute Aktion, aber es geht immer noch schlimmer. Immer ist noch besser als 200 goldene oder türkise Offenbach-Statuen auf dem Domplatz aufzustellen, wie Bonn jüngst mit Beethoven. Ja, aber können Sie es wirklich? Die große Premiere zum 200. Geburtstag von Offenbach war gestern in der Kölner Oper die Grand Duchesse von Gerolstein, die Großherzogin von Gerolstein. Übrigens selbst zu einem feierlichen Anlass komponiert zur Pariser Weltausstellung 1867. Der Erfolg war grandios, europaweit, nicht zuletzt auch durch die vielen Zeitbezüge und Seitenhiebe, die Offenbach links und rechts an den Adel, an das Militär, an die Deutschen verteilte. Michael Struck-Schlohn hat die Premiere gesehen gestern in Köln. Wie gut ist denn das Stück gealtert?
Also gealtert ist es auf jeden Fall. Wir haben keine Weltausstellungen mehr, nicht? Auch schon gar nicht die, die damals in Paris war. Wir haben keine Boulevards in Köln oder überhaupt nicht mehr. Also alles ist demokratischer geworden und diese ganzen Strukturen, die es im Zweiten Kaiserreich gab, nämlich vor allem das Militär immer schick und drall angezogen, das gibt es eben auch nicht mehr. Also muss man sich überlegen, was könnte Militär heute sein, nicht? Und das Militär hat eher einen negativen und ist einen negativen Anstieg, ist eher global geworden. Und der Regisseur Renaud Doucet hat sich gedacht, ja, wir nehmen einfach eine Kraft, die heute auch gegen etwas ist, die auch militant wird, paramilitärisch. Und das waren in diesem Fall die Umweltaktivisten vom Hambacher Forst und dem französischen Pendant ZAD, ZAD. Und die trugen dann eben Plakate vor sich her. Und Hambi bleibt zum Beispiel, stand dann über den Bretterhütten. Das war der erste Akt, Wohnwagen. Und es gab immer auch eine Tanztruppe dabei. Also das war dieser Versuch der Aktualisierung von Gerolstein heute.
Aber die Militarisierung blieb zumindest in der Musik, wie wir in diesem kleinen Beispiel hören. So viel der Chanson Militär von Offenbachs
Großherzogin.
Ist nicht gealtert, nee. Nein, überhaupt nicht. Ein paar aktuelle Bezüge haben Sie ja schon aufgezählt. Wie ist denn das Regie-Team ansonsten an das Stück herangegangen?
Gut, jetzt haben wir die eine Truppe gehabt, die Umwelt retten wollen. Und jetzt haben wir die andere, die mit der Umwelt oder mit dem Bewusstsein für Umwelt einfach kommerziell erfolgreich sein will. Und die schlachten dann einfach mit dem Siegel des goldenen Frosches, wollen die ihren Kapital machen. Meinetwegen, man kann diesen Ansatz wählen, aber man muss ihn dann auch konsequent durchziehen. Bis vom Anfang bis zum Schluss. Und es ist ein sehr langes Stück. Wir haben fast 4 Stunden gesessen bei der Premiere. Und es waren eigentlich mehr oder weniger Kulissen. Bunte Kulissen, alles war sehr bunt, schöne Kostüme. Es war aufwendig, das Ganze. Vor allem die Großherzogin selbst hatte wunderbare Kostüme. Aber was die Handlung angeht, verpuffte alles. Und vielleicht kein Wunder, dass Piff, Paff, Puff, übrigens ein Zitat aus der Großherzogin von Gerolstein, das ist das Motto unseres jetzigen Kölner Offenbach-Festivals. Ich finde, es ist ein bisschen verpiff, paff, pufft.
Auch musikalisch?
Musikalisch ist eigentlich immer eine sichere Bank. Nicht nur wegen des Gürzenich-Orchesters, das diesmal in kleiner Besetzung aufgetreten ist, in einem Graben, der auch schon mal einen Froschteich darstellen konnte. Deswegen hatten die Musiker teilweise auch so Binsen auf dem Kopf und Seerosen. Das war ein ganz netter Einfall. Nein, aber die Musik wirkt natürlich gerade dadurch, dass sie kammermusikalisch ist und dass sie einen Drive hat. Dafür hat François-Xavier Roth auch gesorgt, als Franzose, der in Paris aufgetreten gewachsen ist. Ich muss allerdings sagen, dass dieser akustische Rahmen, also dieses Theater im Staatenhaus von der Oper Köln, dass das eigentlich vieles auch wiederum verpuffen lässt. Der Raum ist einfach zu groß. Da entsteht kein Kontakt zwischen Publikum und den Sängern.
Wahrscheinlich leider auch nicht besonders sängerfreundlich.
Nee, überhaupt nicht. Es ist ein bisschen, die
Tonabteilung
hat versucht, das irgendwie aufzufangen, ist ihr aber nicht gelungen. Man muss natürlich die Großherzogin erwähnen. Das ist einfach die Paraderolle. Damals bei Offenbach war es Hortense Schneider, diesmal war es Jennifer Lamour. Eine etwas gereifte Stimme, aber die hat einfach Präsenz. Und ich glaube, das war eigentlich das Kapital dieser Produktion.
Die Großherzogin von Gerolstein. Gestern war Premiere an der Kölner Oper. Der nächste Termin ist am 20. Juni. Vielen Dank, Michael Struck-Schlohn. Zeitgeschichte auf der Bühne. Das war früher riskant, wenn sich der Adel verunglimpft sah. Offenbach ist da auch ein gutes Beispiel. Und so ist es heute, wenn es um Minderheiten geht. Auch wenn die selbst gar keinen Anstoß nehmen. Nicht zuletzt, wenn ihre Leidensgeschichte endlich für alle sichtbar wird, als Kunstwerk, als Theaterstück. Zur Diskussion steht gerade das Stück Atlas von Thomas Köck, ein Auftragswerk für das Schauspiel Leipzig und kürzlich erst mit dem renommierten Mülheimer Dramatikerpreis ausgezeichnet. Das Stück erzählt die Geschichte von Vietnamesinnen in Deutschland, erst in der DDR und dann auch nach dem Mauerfall. Ebenso klug konstruiert wie emotional berührend sei dieser Text, urteilte die Mülheimer Jury. Jetzt aber, nach der Preiskür, brach eine Diskussion über die Frage los, ob man so ein Stück heutzutage überhaupt noch ohne die Beteiligung vietnamesischer Künstlerinnen aufführen könne. Deutsch-asiatische Künstler zeigten sich in einem offenen Brief erschüttert, dass dem nicht so war. Es geht also wieder einmal darum, ob man sich fremdkulturelle Stoffe und Biografien aneignen darf. Michael Lages kommentiert.
Zur Erinnerung. Uraufgeführt wurde das neue Stück von Thomas Köck am 19. Januar. Und in Gesprächen am Rande dieser Premiere war damals sehr wohl auch davon die Rede, welche Optionen im Vorfeld bestanden hätten, um die Gemeinde von Vietnamesinnen und Vietnamesen in Leipzig einzubinden in den Prozess der Produktion. Wenn die Erinnerung weiter nicht täuscht, dann wiesen die verantwortlichen Theatermenschen damals darauf hin, dass die Gruppe derer, die Jahre des eigenen Lebens als vietnamesische Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen in der DDR verbracht hatten, extrem scheu und zurückhaltend auf alle theaterüblichen Versuche zur Einbeziehung reagiert hätte. Schon, dass es überhaupt einzelne Betroffene gegeben habe, die dem Autor Köck mit biografischem Material behilflich gewesen seien bei der Recherche, galt am Premierenabend eher als Überraschung. Im Publikum selbst wurde ein mit Sicherheit vietnamesischstämmiges Paar gesichtet und nach der Leipziger Uraufführung waren von niemandem und von nirgends her Vorwürfe und Forderungen zu hören, wie sie jetzt über die sehr besondere Aufführung schwappen. Erst jetzt, nach dem Theaterpreis in Mülheim und dem Gastspiel der Produktion bei den Autorentheatertagen am Deutschen Theater in Berlin, ist das politisch korrekte Gewissen erwacht, zuvor lag es offenbar im Tiefschlaf. Und vielleicht ärgert sich dieses Gewissen ja sogar ein bisschen darüber, dass es den Anlass der Erregung so offensichtlich verpennt hat und passt darum im Übereifer nicht so richtig auf bei den Forderungen jetzt zum Beispiel diesen. Wir sind mehr als eure Inspiration, würdigt uns, engagiert uns, bezahlt uns. Bestenfalls dem ersten Satz lässt sich umstandslos folgen, niemand, schon gar nicht der engagierte Aktivist Thomas Köck, würde ihm widersprechen. Genau darum hat er ja die schmerzhafte, von machtpolitischen Zwängen geprägte Geschichte der vietnamesischen Gemeinde im deutschen Umbruch so eindrucksvoll erzählt, ohne auch nur einen Augenblick dokumentarisch agieren zu wollen in einem Text aus lauter Kunst. Im Gegenteil, Erfahrungen von Fremdheit und Feindseligkeit bedrohten bald nach der deutschen Wende ja speziell die asiatische Mitbevölkerung im abgewickelten Land mit Hassattacken gegen Fidschis und neofaschistischen Brandanschlägen in Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda. Und diesen latent deutschen Schrecken übertragen in der Aufführung zwei Figuren auf die eigenen, gar nicht vietnamesischen Komplikationen in der Annäherung an diese schwierige Heimat. Zum einen Ellen Hellwig als vietnamesische Großmutter, die gebürtige Norwegerin, kam Mitte der 60er Jahre als Studentin ins fremde Leipzig. Und Denis Petkovic stammt zwar aus Herford, ist aber hier der südosteuropäische Zuwanderer, der erst Betreuer, dann Geliebter der vietnamesischen Mutter wird. Ob nun das Schauspiel Leipzig ein komplett vietnamesischstämmiges Frauenensemble hätte engagieren können, vermutlich eher nicht, wohl auch nicht mit der gleichen künstlerischen Wirkung. Und hätten dann tatsächlich drei Vietnamesinnen um den deutschen Mann herum diesen durchaus komplizierten Text gespielt, wer hätte da denn nicht sofort von Betroffenheits- und Dokumentartheater gesprochen und geschrieben? Eine Frage des Respekts sei es, die kleine, geschundene, im deutschen Wendeherbst oft mit dem Tod bedrohte Gemeinde angemessen zu präsentieren? Na klar, nichts richtiger als das. Und nie und nirgends bisher ist respektvoller, sensibler, ohne jeden Übergriff umgegangen worden im Theater mit dieser Gemeinde und ihren dramatischen Geschichten. Respektlos vor der Kraft der Künste argumentieren demgegenüber die aktivistischen Schlaumeier. Und ganz besonders respektlos agiert ein Mülheimer Juror, der jetzt plötzlich die Bauchschmerzen mit Köcks Stück entdeckt, die er nicht mal in der öffentlichen Jurydebatte nachvollziehbar formulieren konnte. Übrigens, das Musiktheater agiert in diesen Fragen deutlich entspannter. Kulturelle Aneignung ist da offenbar keine Frage. Dort eignen sich umgekehrt nämlich viele Asiatinnen und Asiaten ganz selbstverständlich jede Rolle der Operngeschichte an, weil sie halt brillant ausgebildete Künstlerinnen und Künstler sind. Das zählt, sonst nichts. Und das gilt eben auch für den Autor Thomas Köck, der als Künstler eine Geschichte über Fremdheit, Flucht und die Brüche zwischen den Kulturen erzählt.
Meint Michael Lages. Seinen Kommentar finden Sie zum Nachlesen auch noch einmal unter dlf.de. Alle drei Jahre findet der Tanzkongress statt, ein Leuchtturmprojekt des Bundes. Dass es in diesem Jahr kein Kongress im konventionellen Sinne werden würde, war klar, denn die Plätze waren streng limitiert, die Teilnehmer aufgefordert, sich alle 5 Tage einzulassen und mitzugestalten, und das Programm wurde vorher nicht angekündigt. Was denn genau zu sehen war und worüber sich die Tanzszene ausgetauscht hat, weiß Elisabeth Nehring. Sie war im Dresdner Festspielhaus Hellerau, wo diskutiert und natürlich auch getanzt wurde.
Weiter, immer weiter, im Oval, schnell, langsam, zu Beginn noch mit leichter, feuriger Energie, zunehmend verschwitzt und schwer atmend, schließlich erschöpft und aufgewühlt vom haltlosen Laufen, der Dynamik, dem Rhythmus der Live-Musik von Mark Loa und Mieko Suzuki. Der Totentanz, der sich nur im Titel auf ein Solo der Ausdruckstänzerin Mary Wigman bezieht, hat die Teilnehmer des Tanzkongresses in eine große, ja überwältigende kollektive Bewegung gebracht. Im Zentrum des Sturms entsteht eine fragile Skulptur aus biegsamen Holzlatten, eine komplexe, aber transparente Struktur, die zum Schluss, als alle zur Ruhe gekommen sind, eine Verbindung zwischen den vielen Einzelnen schafft. Diese aufgeladene Bewegungsmeditation unter der Leitung von Künstlerin Maria Scaroni im großen Saal des Festspielhauses war nicht nur ein energetischer, für viele sehr persönlicher und natürlich kollektiver Höhepunkt des bis zum Schluss geheim gehaltenen Programms, sondern verwirklichte auch zu 100% das, was dieser ungewöhnliche Tanzkongress vor allem wollte: einen gemeinschaftlichen Erfahrungsraum bieten, in dem gesellschaftliche und künstlerische Impulse gesetzt werden. Esoterik pur, geheimbündlerisches Gebaren, exklusives Zirkeltum, das waren schon im Vorfeld die Vorwürfe, die auf den von der Choreografin Meg Stewart konzipierten Tanzkongress einprasselten. Streng limitierte Plätze und die Voraussetzung, auf jeden Fall alle 5 Tage anwesend zu sein und sich selbst gestaltend einzubringen, gelten mitunter auch in der Tanzszene schon als unüberwindliche Teilnahmebedingungen. Und waren doch wichtig für das, was bei diesem Tanzkongress entstanden ist, denn das ist nicht kompatibel mit künstlerisch-intellektuellem Konsumismus. In einer geradezu gleitenden Zeitdramaturgie fanden unter anderem Gespräche über die Beziehungen zwischen Kunstschaffen und Gemeinschaftsbildung statt, an großen Tischen, die nicht nur zur Konversation, sondern auch zum Draufstehen, Sitzen, Liegen und Tanzen einluden. Es wurde geboxt und geatmet, gemeinsam gekocht und abgewaschen, über Clubkultur und Drogen reflektiert, über Identitätspolitik debattiert und von einer Tanzkritikerin mit der Tanzkritik abgerechnet. Ein abendliches Essen, zu dem man sich spontan kostümieren konnte, erinnerte an die wilden Bauhausfeste der 10er und 20er Jahre. Und überhaupt, es passte alles so hervorragend an diesen Ort, der schon vor mehr als 100 Jahren mit seinen künstlerischen Experimenten die Gemüter gespalten hat. Das Festspielhaus mit dem angrenzenden Park blühte in diesen 5 Tagen, jenseits aller Nostalgie, auf als zeitgenössische und sehr zeitgemäße Version jener künstlerischen Utopie, die der Architekt Heinrich Tessenow und der Musikpädagoge Emil Jagdal-Kroos am Rande der Gartenstadt Hellerau für einen kurzen Moment in der Geschichte verwirklicht hatten. Die aktuelle politische Kombination aus Zeit und Ort, also Sachsen im Jahr 2019, in dem eine viel zu starke AfD Plakate klebt mit Slogans wie »Kein Cent für politisch motivierte Kunst«, blieb dagegen völlig außen vor. Gut, dass sich die Tanzszene, anders als der Journalismus mitunter, ihre Diskurse nicht von den Allerdümmsten aufzwingen lässt. Mehr Ausstrahlung in die Stadt hinein hätte es aber doch gebraucht. Auch beim Publikumstag Down by the Water am Rande der Elbe blieb man weitgehend unter sich. Dass beim Schweigespaziergang auf den Spuren Mary Wigmans durch die Innenstadt Dresdens aus einem Auto der Ruf erscholl, da seid ihr wieder, ihr Hippies, reicht nicht für die Gewinnung einer erweiterten öffentlichen Aufmerksamkeit. Die Kulturstiftung des Bundes hat erstmalig die Verantwortung für eine solche Großveranstaltung in die Hände einer Choreografin gelegt. Ein wichtiger und wegweisender Schritt für die Anerkennung, nicht nur der Kunst, sondern auch der Künstler, ihrer Inspirationen und Arbeitsweisen. Dass noch mehr Menschen als die Teilnehmer davon mitbekommen, sollte neben den zahllosen körperlichen, geistigen und ja, vielleicht mitunter auch spirituellen Inspirationen als Anregung für den nächsten Tanzkongress mitgenommen werden.
Sagt Elisabeth Nehring über den Tanzkongress im Festspielhaus Hellerau. Und nun zu einer Künstlerin, die als Wegbereiterin der Architekturskulptur bezeichnet wird, Alice Aycock. Architektur, Technik, Industrie und Natur bringt sie ihren Kunstwerken zusammen, bei einem Sandhaufen etwa, umgeben von 4 Ventilatoren. Der Sandhaufen wird durch den Luftstrom immer wieder in seiner Form verändert. Oder ein anderes ihrer bekanntesten Werke, der Twister, ein weißer Tornado, der zum neuen Wahrzeichen des Sprengelmuseums in Hannover geworden ist. Und genau dort widmet man Alice Aycock, die in Deutschland ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, eine große Ausstellung. Und die hat Carsten Probst für uns gesehen. Herr Probst, was wird da gezeigt?
Ja, Frau Drost, also dieses sogenannte Twister-Skulpturen, das ist auch schon so eine Art Signature-Work, wie man im Kunstbetrieb sagt. Also ein Werk, an dem man Alice Aycock auch wirklich als Künstlerin wiedererkennt. Sie haben es auch schon erwähnt, ein großes Exemplar steht seit 2015 direkt vor dem Sprengelmuseum, sehr auffällig. Das sind so strahlend weiß beschichtete Aluminiumbänder, die wie so in einer rasenden Bewegung umeinander gewirbelt werden und darin quasi in der Skulpturenform festgehalten werden. Aber wenn Sie unter Skulpturen normalerweise eben so was Feststehendes, Statisches verstehen, dann wirkt das hier so wie eine radikale Umkehrung des ganzen Skulpturbegriffs. Die Wirbelstürme sind ja sozusagen eigentlich verwirbelte Luftströme, die Materialität ist durchlässig, auch temporär in ständiger Veränderung begriffen. Und diese Skulptur ist eben alles andere als fest und statisch. Und daraus hat sie trotzdem eine große tänzerische Figur geschaffen, der sie sogar mitunter Namen gibt, die sie also quasi personalisiert. Aber, und das ist eben dann doch auch wichtig, diese Ausstellung zeigt auch sehr deutlich, nicht nur diese Twister sind sozusagen für Alice Aycocks Werk kennzeichnend. Das Werk lässt sich dadurch keinesfalls auf einen Nenner bringen. Es ist keinesfalls so, hat man das gesehen, hat man alles gesehen. Mhm. Sie ist in den 70er, 80er Jahren eine sehr bedeutende, teilweise auch sehr wuchtige, mit sehr wuchtigen Arbeiten eine Landart-Künstlerin gewesen, die optisch völlig anders sind jetzt als diese virtuosen Twister-Skulpturen.
Also das Frühwerk sieht ganz anders aus, ist näher dran an der Natur, wenn ich sie richtig verstanden habe. War sie damals so etwas wie eine künstlerische Umweltaktivistin, könnte man so weit gehen?
Also es ist sie heute in jedem Fall, glaube ich. Also Twister, das ist quasi in den USA gerade ja auch zum Symbol des Klimawandels geworden. Diese ganzen Wirbelstürme und die Hurricanes, die das Land immer heimsuchen. Land Art selbst, also in den 70er Jahren, wird ja immer noch so ein bisschen so gesehen als eine Art so Ökosymbolismus. Ich würde sagen, das greift immer ein bisschen zu kurz. Aycock interessiert sich immer für die Natur, aber was sie noch viel mehr interessiert, das sind alle Arten von Konstruktion. Darüber habe ich dann auch in dieser Ausstellung gestaunt. Ziemlich massive Baukörper, so Schächte, Tunnel, Pyramiden, Irrgärten, manchmal einfach nur roh aufgestellte Bauwände, die sie so mitten in einer Landschaft ganz monumental platziert und die dann von der Landschaft entweder überwuchert werden oder auch so einen Widerstand dagegen stellen. Also es gibt Sie haben die eigentlich auch schon erwähnt, diese sehr schöne Arbeit mit den vier Ventilatoren, die so aus verschiedenen Richtungen einen Sandhaufen anblasen. Also solche handfesten, ingenieurmäßig durchgeplanten, vorkonstruierten Arbeiten mit physikalischen Kräften und Naturkräften, das war es letztlich, was auch zu Ihrer Dokumentarteilnahme, zu der ersten 1977 geführt hat.
Also da gab es aber auch einen ziemlich radikalen Bruch, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Zuerst die Natur, dann eher die Maschinen- und Technikkunst.
Genau. Also ich glaube andererseits, dass der Bruch gar nicht so stark war. Sie hat eigentlich versucht, ihre Arbeit weiterzuentwickeln. Diese geschilderten Architekturen in der Landschaft, das war vielleicht doch zu statisch auf Dauer. Maschinen sind wiederum ja auch sowas wie Architekturen im Kleinen, aber sie bewegen sich eben. Sie sind dynamisch, die erzeugen Kräfte. Und da hat sie dann auch noch so eine Faszination für so Bauteile von Maschinen, Materiallager. Das baut sie dann eben alles zusammen zu so komisch Maschinen, die es gar nicht gibt, zu Naturform, aber sehr edel auch gemacht. Und das ist im Grunde aber derselbe fließende Übergang zwischen Natur und Technik wie vorher auch, nur dass die Maschinen eben ja quasi lebendiger wirken. Und diese Twister-Skulpturen sind ja eigentlich fast auch sowas wie Turbinen geradezu.
Und überzeugt dieses Werk, auch wenn man es jetzt vor dem Hintergrund der klassischen Moderne sieht, also ganz aktuell vor dem Bauhauserbe?
Ich finde das sehr interessant. Es bezieht sich, glaube ich, auch explizit auf dieses Erbe der Moderne, vielleicht nicht direkt das Bauhaus, aber natürlich diesen Zusammenhang Industrialisierung und Technik- und Naturzusammenhang. Ich sehe teilweise Brancusi zum Beispiel bei ihr. Aber ich würde zwei ganz wichtige Einschränkungen machen. Zum einen ist es wirklich ein Werk ganz klar sichtbar aus einem vordigitalen Verständnis von Bewegung und Raum. Deswegen wirkt es heute fast so ein bisschen historisch schon. Zum Zweiten, es ist ein Werk, das man eigentlich draußen sehen muss. Das heißt, außerhalb des Museums. Es braucht diese lebendige Umgebung von Natur und Stadträumen, die es dann eben aufnimmt. Im Museum, jetzt speziell im Springer-Museum auch, wird sozusagen diese Dimension, diese Lebendigkeit manchmal spürbar eingeschränkt. Das wirkt dann auch ein bisschen dekorativ dadurch. Aber eigentlich ist es doch wirklich einer der ganz großen Versuche Natur und Technik, eben so als ästhetische Beziehung wieder zusammenzudenken, nach der Moderne oder wieder zusammenzudenken. Und damit beeindruckt es mich eigentlich bis heute.
Vielen Dank. Carsten Probst war das über die neue Ausstellung. Alice Acock heißt sie ganz schlicht, seit Samstag im Sprengel-Museum in Hannover zu sehen. Über das Theater als Mittel der Konfliktbewältigung haben wir schon gesprochen, beziehungsweise über die Schwierigkeiten, die eben dies so oft mit sich bringt. Aber jetzt geht es um die Vorstufen, um ein Theater, das Menschen dazu bringt, sich selbst spielerisch einer auch traumatischen Vergangenheit zu stellen, ohne den Schauspieler als Mittelsmann. Das Teatro por la Paz, das Theater für den Frieden in Kolumbien, versucht genau das und Burkhard Birke hat zugesehen.
Teatro por la Paz es mirar el corazón del otro.
In das Herz des anderen schauen, das ist für die Sozialarbeiterin Sandibel die Essenz von Theater für den Frieden. Die junge Kolumbianerin animiert Menschen aus Problemvierteln, sich spontan in Szene zu setzen, Alltagskonflikte zu spielen. Stures Beharren auf Regeln oder Flexibilität. Hier streiten zwei Schulmädchen mit einer Lehrerin.
Wir setzen vor allem auf das Spielerische. Wir machen verschiedene Spiele und Übungen. Am Ende bilden wir immer einen Kreis, der es möglich macht, dass alle auf Augenhöhe miteinander sprechen. Das ist ganz wichtig, so wie in den indigenen Gemeinschaften, die sich immer rund ums Feuer versammeln.
Miteinander reden, statt zu streiten und zu kämpfen. Das Projekt basiert auf der Idee von Theater for Living des Kanadiers David Diamond. Der nutzt sämtliche Techniken des partizipativen Theaters, um den sozialen Dialog zwischen den Menschen einer Gemeinde zu fördern. In Cúcuta arbeiten Sandibel und der Deutsche Utz Ewert mit Menschen in schwierigen Lebenslagen. Zigtausende Bürgerkriegsflüchtlinge und Hunderttausende Venezolaner sind in der kolumbianischen Grenzstadt angelandet. Viele von ihnen traumatisiert durch Not, Elend und vor allem Gewalt. Manche Opfer schreien einfach nur ihren Schmerz hinaus. Andere spielen spontan Lebenssituationen nach.
Wir lassen eine Krisensituation spielen. Danach schlüpfen die Zuschauer in die Rolle der Darsteller und wir fragen, welche Szene, welche Rolle wollt ihr ändern? Dann arbeiten wir damit.
Die meisten der Darsteller haben in ihrem Leben weder ein Theater von innen gesehen, noch jemals Theater gespielt. Es gibt kein Drehbuch, nur Ideen. Die Beteiligten selbst entwickeln die Geschichte. Als Bühne dient oftmals ein Garten, ein großer Raum oder ein Gemeindesaal. Was zählt, ist Spontanität und die Bereitschaft, sich zu öffnen. Mit dem von der katholischen Kirche unterstützten Programm sollen diese Menschen eine andere Form der Konfliktbewältigung lernen. Abimael Bacabargas koordiniert im Auftrag der Diözese Cúcuta das auch mit Entwicklungsgeldern aus Deutschland unterstützte Projekt.
Teatro por la Paz ist toda una estrategia de pedagógica para el tema de reconciliación.
Theater für den Frieden ist eine Strategie für Versöhnung, um zu verhindern, dass Straftäter rückfällig werden und um das Zusammenleben in den Gemeinden zu fördern, um die Rechte von verletzlichen Menschen und Opfern des bewaffneten Konfliktes durchzusetzen.
Und zwar über Generationen hinweg. In der Gruppe Olivo spielen Kinder von 8 Jahren neben Alten von 80 mit. Daneben gibt es ein Projekt speziell für Jugendliche in der Gemeinde Sardinata und eines für Sozialarbeiter, denen man neue Instrumente an die Hand geben will, für den Alltag, durch gespielten Alltag.
Entonces han salido situaciones de xenofobia, donde la gente dice no.
Wir hatten Fälle von Fremdenfeindlichkeit und da haben die Leute gesagt, nein, wir sind doch alle Menschen und wollen entsprechend behandelt werden. Es gab auch Fälle, wo Personen ihre aggressive Haltung auf ein ruhiges Wort hin abgelegt haben.
Denn nur wenn der Friede im Kleinen, im Alltag funktioniert, kann auch das Projekt Frieden im Großen Realität werden. Sozialarbeiterin Sandibel hat jedenfalls ihre Zuversicht wiedergefunden.
Ich glaube wieder an die Menschheit, wenn ich diese Leute sehe. Die Menschen wollen Frieden, auch wenn es einen bewaffneten Konflikt gibt und sich die Situation in Cúcuta durch die Flüchtlinge weiter zuspitzt. Der Friede beginnt aber im Alltag.
La gente quiere paz y es una paz desde lo cotidiano.
Das Theater für den Frieden, ein besonderes Theaterprojekt in Kolumbien. Burkhard Birke hat es für uns besucht. Und jetzt die Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg und die beginnen mit einem Preisregen.
Und der prasselte auf das Musical Hadestown herunter. Am Abend wurden nämlich in New York die wichtigsten Theaterpreise der Welt, die Tonys, verliehen und Hadestown gleich 8-mal ausgezeichnet. Das Musical beschäftigt sich mit dem griechischen Mythos von Orpheus und Eurydike. Regie führte Rachel Chavkin, die als eine der wenigen Frauen einen Tony erhielt und in ihrer Dankesrede noch einmal betonte, nicht nur mehr Frauen Chancen als Regisseurinnen einzuräumen, sondern auch mehr nicht-weißen, nicht-heteronormativen Menschen im Theatergeschäft Möglichkeiten zu eröffnen.
I wish I wasn't the only woman directing a musical on Broadway this season. There are so many women who are ready to go. There are so many artists of color who are ready to go. And we need to see that racial diversity and gender diversity reflected in our critical establishment too. It is a failure of imagination by a field whose job is to imagine the way the world could be. So let's do it.
Einen weiteren Regiepreis erhielt der Oscar-Preisträger Sam Mendes für seine Arbeit The Ferryman, ein Familiendrama, das bereits am Londoner West End zu sehen war. Weitere Preise gewann unter anderem auch der aus der Serie Breaking Bad bekannte Darsteller Bryan Cranston und die Schauspielerin Ellie Stroker. Die 31-Jährige sitzt in einem Rollstuhl und wurde für ihre Rolle der Edo Annie in dem Musical-Revival Oklahoma ausgezeichnet. Gewonnen hat aber ohnehin die gesamte Branche, denn die Saison war von 9 Besucherrekorden geprägt. Einen ähnlichen Rekord hat das Kölner Philosophiefestival Phil Cologne verzeichnet. Laut Veranstalter sind an den 7 Festivaltagen knapp 14.000 Gäste zu den Vorträgen, Streitgesprächen und Diskussionen gekommen. Robert Habeck und Bernhard Schlink waren unter anderem dabei. Auch die Schriftstellerin Anke Stelling kann sich über eine Auszeichnung freuen. Sie ist mit dem Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg ausgezeichnet worden. Ihre Prosa analysiere auf hochsensible Weise die Mittelstandsgesellschaft der Gegenwart, urteilte die Jury. Stellings jüngste Romane Bodentiefe, Fenster, Fürsorge und Schäfchen im Trocknen bildeten zusammengenommen eine Trilogie moderner Gemeinschaft. Für Stäfchen im Trocknen hatte Anke Stelling ja bereits den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten. Der indische Dramatiker, Schauspieler, Regisseur und Aktivist Girish Karnad ist nach langer Krankheit gestorben. Er war eine angesehene Persönlichkeit aus dem Theaterwesen und er arbeitete hauptsächlich im Kino von Südindien und Bollywood. Er wurde 81 Jahre alt.
Und das war Kultur heute, gleich nach den Nachrichten, die Informationen am Abend. Dann geht es unter anderem um den Iran-Besuch von Außenminister Maas. Am Mikrofon war Mascha Drost. Ich wünsche noch einen schönen Abend.